Meine lieben Geschwister, an diesem Tage gedenke ich besonders an das Wort. Gedenke an eure Lehrer, die euch das Wort Gottes gesagt haben. Ihr werdet verstehen, dass besonders in den letzten Tagen ich viel Rückblick getan habe und am heutigen Tage auch besonders derer gedenken möchte, die mir Wegweiser im Glaubensleben gewesen, die mir Lehrer zur Gerechtigkeit geworden, die mir Unterweisung gegeben haben in Christi Wort und Sendungswerk, von denen ich vieles lernen konnte, weil sie Lehrer waren nach dem Sinne ihres Meisters, Christus Jesus, Lehrer in herrlichem Vorbild. So im Besonderen gedenke ich heute des Mannes, der mir besonders viel bedeutet hat im Leben, des lieben Apostels Dach. Es war, das darf ich in diesem Zusammenhang wohl erwähnen, im Familienkreise, dem ich ja später auch angehörte, üblich, dass wir sonnabends zusammensaßen. Dann hielt Apostel Dach immer eine kleine Familienandacht unter Gebet, unter Vorlesung eines Schriftwortes und unter Gesang. Und sein Lieblingslied, das wir oft gesungen haben, das ist auch heute besonders lebhaft in meiner Seele anklingend. Ich lebe von Barmherzigkeit, von nichts kann ich sonst leben. Das war das liebste seiner Lieder. Oft haben wir es gemeinsam im Familienkreis gesungen. Es ist bei älteren Leuten wohl allgemein so, sie tun gern Rückblick in vergangene Zeit. Dass ich das am heutigen Tage auch ein wenig tue, versteht ihr Lieben wohl. Ich erinnere mich sehr gut des ersten Gottesdienstes in apostolischer Gemeinde, an dem ich teilnehmen durfte. Des ersten Gottesdienstes, den ich in Düsseldorfer Gemeinde wahrnehmen konnte. Vieler anderer schöner Dienste, herrlicher Erleben der Offenbarungen im Hause Gottes, der Segnungen, der Liebeserweisungen des Herrn, der schönen Gemeinschaft mit Brüdern und Schwestern in Christo, all der Tröstungen, der Erquickungen, der Hilfe Gottes, die wir erlebt, erfahren haben, in guten Tagen wie in schweren. Sicherlich, denkt man so viele Jahre zurück, dann war darin nicht eitel Sonnenschein. Dann ist auch Schweres und Bitteres durchlebt worden. Ich muss aber dennoch sagen, das viele Schöne, das Freudemachende, das Seligkeitbringende, all das Erquickende, das Heilsame, das war viel, viel mehr als das, was unangenehm und beschwerlich gewesen. Und gerne, ich denke, wollen wir alle miteinander nicht stehen bleiben bei dem, was uns mal Mühe gemacht, sondern wollen vielmehr es also tun, wie der Liederdichter uns singen gelehrt hat. Zähl die vielen Gnadengaben, denke dran, was dein Gott dir Gutes hat getan. Können wir die Fülle seiner Segnungen ermessen? Aus seiner Fülle, sagte einstens der Apostel Johannes, haben wir genommen Gnade um Gnade. In der Nacht die für mich übrigens sehr kurz war, dachte ich im Besonderen an meinen ersten Lehrer in apostolischer Gemeinde, eines schlichten Bruders, der Holländer war und also nur in deutscher Sprache mühsam sich zurechtfand. Am letzten Sonntag in Köln sprach ich mit Apostel Dunkmann, der ja bereits etliche Zeit auch im Ruhestand ist. Er meinte, ja, es ist mir ja oft schwer gefallen zu predigen, aber ich habe inzwischen gemerkt, dass es auch schwer sein kann, immer gut zuzuhören. Nun, ich habe dem entgegnet, ich werde mich zukünftig mühen, gut zu lernen, gründlich zuzuhören. Habe das allerdings schon bei Zeiten gelernt in apostolischer Gemeinde. Und zwar entsinne ich mich eines der ersten Gottesdienste, ich war erst etliche Wochen zur Gemeinde gekommen. Da hat in der kleinen Gemeinde in München-Gladbach der Priester plötzlich mitten in der Predigt unterbrochen und spricht seine Frau an: Frau, wo bist du mit deinen Gedanken? Da sagte sie: in Amsterdam. Ja, dann komm mal hierher zurück, sagte er. Da bin ich doch so erschrocken. Da habe ich gedacht, jetzt musst du aber ja aufpassen, dass du nicht mit deinen Gedanken anderweits dich aufhältst. Sonst wirst du hier auch angerufen, du gehörst hierher. Seitdem habe ich mich schon bemüht, ja nicht auszuschweifen und mich ablenken zu lassen vom Hören des Wortes. Das ist mir im Herzen haften geblieben. Nun, zu jener Zeit, da ging es mitunter etwas herber, etwas ungeschminkter, etwas weniger zaghaft zu. Die Lehrer, auch Lehrer auf dem Glaubensgebiete, hatten nicht die Furcht, sie würden von den Schülern korrigiert, sie würden von den Schülern kritisiert. Die Lehrer hatten absolute Autorität und scheuten sich dennoch nicht, in aller Offenheit zu sagen, wo es mangelte. Ich weiß auch von dem letzten Gottesdienst, den ich in der kleinen Gemeinde in München-Gladbach, die sich in einer Stube versammelte, mit wenigen. Das war der Gottesdienst Ende März 1916. Da ich am 1. April 1916 nach Düsseldorf übersiedelte, war dann wenige Tage zuvor, mittwochsabends, Gottesdienst in der Gemeinde in München-Gladbach. Und da hat der Priester dann, was mir fremd war bis dahin, zur Gemeinde, zu der kleinen Gemeinde gesagt: Ach, dann wollen wir doch heute Abend mal eine Gebetsstunde halten. Und dann kann jeder von euch, der das Bedürfnis hat, mal hier nach vorne kommen und dann niederknien und beten. Dann will ich den Anfang machen, sagte er, und dann könnt ihr ja so der Reihe nach kommen und aufbeten. Der Priester, ein Beter mit gläubigem, warmem Herzen, hat dann ein Gebet gesprochen aus tiefster Seele. Er war ein Mann, der nach dem Sinne Christi nicht Lehrer mit schönen Worten alleine war, sondern wie geschrieben steht von Jesu, er hat mit seiner Seele gearbeitet. Und diese Wärme der Seele dieses treuen Gottesknechtes hat mein Herz gefangen genommen, hat mir auch viel für die Zukunft gegeben. Der betete also. Ja, wir anderen knieten. Neben mir saß der Bruder, durch den ich das Zeugnis vom Werke empfangen hatte, mein damaliger Bürovorsteher, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite neben mir saß ein Bruder, der war von Kindesbeinen an apostolisch. Das war ein Pflegesohn des entschlafenen Apostels Schwarz, der schon als Säugling verwaist gewesen, dann aber im Hause des Apostels Schwarz als Pflegesohn aufgewachsen ist. Na, die Anregung des Priesters, nun nach vorne zu kommen, zu beten, die hatte ich wohl auch in mir aufgenommen, wollte ihr auch nachkommen, aber ich dachte, naja, der Bruder Riddering, der neben mir saß, der war bereits 15 Jahre apostolisch, der wird ja vorgehen. Und der Bruder Hendrik, so hieß er mit Vornamen, seinen Familiennamen weiß ich nicht mehr, der also von Kindheit her apostolisch war, der ist ja auch schon viel länger apostolisch. Einer von beiden wird ja wohl den Anfang machen. Wisst ihr, was die gedacht haben? Na, einer von den anderen Zweien würde wohl vorgehen. Und so blieb es dabei. Wir knieten und knieten und es wurde uns immer beklommener ums Herz. Und wir waren derartig innerlich beunruhigt. Keiner hatte den Mut, als erster vorzugehen. Bis schließlich der Priester aufstand und dann hat der nochmal gebetet. Lieber Gott, nun siehst du, dass auch deine Kinder nicht alle beten können. Und dann ging's. Na, ihr könnt euch das, was im Gebet uns zur Lehre wurde, wohl denken. Ich habe daraus gelernt, mich nie wieder des Gebetes etwa zu schämen. Und als, wie das damals noch viel mehr Brauch war als in unseren Tagen, in der Gemeinde in Düsseldorf dann erste Gebetsstunde war, da habe ich nicht danach gefragt, ob ich nun erst jung apostolisch war und die Älteren müssten oder sollten Vorbild sein und vorgehen. Ich war aus lauter Angst, ich könnte wieder was versäumen, der Allererste, der dann gebetet hat. Das hat einer Überwindung bedurft. Wie sagt es einstens der Apostel? Schämet euch nicht des Evangeliums von Christo. Wie viel Schamgefühl ist da, wo es gar nicht notwendig wäre, sich zu schämen. Wie schamlos ist die Welt in ihrer Gottlosigkeit, in ihrem sündhaften Treiben. Sie prahlt noch mit allem möglichen bösen Tun. Und die, die von Christo rühmen und ihn bekennen sollten und ihren Glauben sollten kundtun und davon Zeugnis geben, deren schämen sich sogar welche ihres herrlichen Glaubens an Christum Jesum, den Erlöser. Nun, ich bekam nochmals eine gründliche Lehre in diesem letzten oder nach diesem letzten Gottesdienst. Der Priester wohnte im gleichen Hause, wo die kleine Stube war, wo die Versammlungen stattfanden. Nach dem Gottesdienst, so war es üblich, dann haben die wenigen Geschwister alle noch so ein Stündchen Platz genommen in der Wohnung des Priesters. Dann hat der Priester nicht gesagt, hör mal Hendrik, komm mal her, ich muss dir was erzählen. Lieber Lars, so hieß der Bruder Riddering mit Vornamen, ich muss auch dir was sagen. Der sagte, Peter, komm mal her, setz dich mal neben mich. Sag mal, mein lieber Junge. Hattest du nicht Ursache, du gehst doch morgen nach Düsseldorf, wo du hier apostolisch geworden bist, dem lieben Gott mal ein besonderes Dankgebet zu sagen? Und wo du nun in die Großstadt gehst, wo viele Gefahren sind, wo du niemand kennst, hast du nicht Sorge, dass du da bewahrt bleiben mögest im Glauben? Hast du dich nicht veranlasst gefühlt zu beten um Gottes Schutz und Hilfe? Ach, der brauchte gar nicht weiter zu erzählen. Ich hatte derart viel gelernt, ehe er davon anfing, was hätte sein müssen. Ich habe nichts gesagt. Ich weiß nur, dass ich so geweint habe, dass er sagte, nur Junge, hör auf, ich kann es nicht mehr ansehen. Und ein letztes nahm ich dann mit von ihm. Dann sagte er, also wenn du jetzt nach Düsseldorf kommst, du bist noch jung, dann schaffe dir nur Freunde an, die besser sind als du selber bist, von denen du was lernen kannst. Ich glaube, das war auch guter Rat, den ich zu befolgen mich gemüht habe. Ach ja, es sind da Erinnerungen viele, schöne, die eine Hilfe im Glauben waren, die Gewinn der Seele gebracht haben, die Stecken und Stab und Stütze zur Wanderung der Ewigkeit zu geworden sind. In jenen Tagen habe ich auch zum ersten Mal, als ich so vielleicht ein, zwei Wochen lang apostolisch war, die Versiegelung hingenommen hatte, predigen sollen. Der Priester, der hat erstmal den einen Bruder gebeten, ach komm du doch mal her, sag uns auch ein bisschen. Der hat so einige wenige Sätze gesagt und zum Schluss gemeint, ach der Priester weiß es doch besser, darum will ich mal zurücktreten. Und dann sagt er, Hendrik, dann komm du doch, sprich du doch auch etwas. Der Hendrik sagte dann, ja maar, der Bruder Riddering, die sagt, er weet nicht veel, ik weet nog minder. Ich habe das jetzt in Holländisch gesagt. Darum mag ich mal meinen Platz wieder innehmen. Also er wollte seinen Platz wieder einnehmen. Also Peter, dann bist du doch wohl so gut, meinte der Priester da. Ich weiß es doch ziemlich genau, was ich gesagt. Ach, ihr Lieben, ihr wisst ja, der Bruder Riddering meinte, er könne nicht viel sagen. Der Bruder Hendrik hat gemeint, er könnte noch weniger. Ich weiß schon gar nichts. Amen. Das war meine erste Predigt in apostolischer Gemeinde. Nun ja, so ist es gegangen. Und als Priester, erster priesterlicher Dienst war auch wieder sonderbarer Art. Das war im Jahre 1921, im Mai. Da hatte ich gerade das Priesteramt empfangen und dann in der gleichen Woche noch, dann kam ein Mann nach der Wohnung des damaligen ältesten Dach. Er war nicht apostolisch. Michalowski hieß er, wohnte auf der Erkrather Straße nahe dem Worringer Platz. Der kam zu Familie Dach, der älteste Dach war verreist, und hatte dann der Mutter Dach gesagt, seine Mutter, die seit einem halben Jahr bei ihm wäre, von Dortmund zugezogen, die sei apostolisch, die sei entschlafen. Er wolle bitten, dass jemand von der apostolischen Gemeinde die Beerdigung durchführe. Nun, Mutter Dach wusste nicht, wer ist denn das? Michalowski, kenne ich nicht. Und zu jener Zeit, wahrlich, man kannte jeden in der Gemeinde. Ja, schreiben Sie mir Ihre Adresse auf, hat die Mutter Dach gesagt zu diesem Herrn Michalowski. Dann werde ich das weitergeben. Sie hat mich dann benachrichtigt, ich war in der Nähe. Ich solle doch zum Hirten Eberhard gehen und dem sagen, so und so wäre die Nachricht gekommen. Ich bin schleunigst zum Hirten Eberhard gefahren und sagte ihm, da sei einer namens Michalowski, Erkrather Straße Nummer so wie viel, gekommen und habe den Heimgang seiner Mutter angesagt, die seit etwa einem halben Jahre von Dortmund zu ihm und seiner Frau gezogen wäre und nun verstorben sei. Kennen Sie die Familie oder diese alte Mutter Michalowski? Die kenne ich nicht, sagt der Hirte. Und es gab wahrlich keinen in der Gemeinde, den der Hirte nicht gekannt hätte. Wir waren in Verlegenheit. Ja, ich sagte, was nun? Ja, geh mal hin, sagt er zu mir, du hast ja Zeit. Ich konnte sie mir zumindest nehmen. Ich ging hin zu der Familie und habe dann nicht gesagt, wir kennten die Mutter nicht, das wäre mir zu peinlich gewesen. Dass jemand sollte in der Gemeinde sein seit einem halben Jahre und uns entgangen sein, wir uns nicht drum gekümmert hätten, das wäre mir zu unangenehm gewesen. Ich frug dann, ja, was ist mit der Mutter gewesen, seit wann ist sie eigentlich hier, habt ihr ein Bild von ihr noch, wie ging es so und so weiter, sie zeigten mir ein Foto. Ich kannte auch nach dem Foto sie nicht, habe es aber nicht bekannt. Und dann bin ich wieder zum Hirten zurück und habe das berichtet. Ja, sagt er, aber ich kann die Beerdigung nicht halten. Wer weiß, wenn uns das durchgegangen ist, das ist ja schrecklich, aber die Trauerfeier, die müssen wir ja nun halten. Weißt du was, geh morgen Abend mal, dann ist ja Gesangsstunde, dann gehst du in die Gesangsstunde, dann fragst du die Sänger, ob einer von den Sängern die Mutter Michalowski gekannt hätte. Auch das habe ich getan, war in der Übungsstunde der lieben Sänger. Niemand wusste, wer das war. Man kannte verschiedene alte Mütter, die ich auch kannte, doch die nicht. Sie ist tatsächlich nie apostolisch gewesen. Das hatte seine Bewandtnis. Diese Frau war, wie sich dann später herausstellte, einer christlichen Gemeinschaft angehörig, die auf der Ackerstraße ihr Versammlungslokal hatte. Das war ja auch nahe bei dem Worringer Platz. Die apostolische Gemeinde war auf der Worringer Straße ebenfalls in der Nähe des Worringer Platzes. Die Familie Michalowski, evangelisch waren sie, hatten immer wohl viele in der Nähe ihrer Wohnung nach der Worringer Straße 64 pilgern sehen, also wird die Mutter wohl dahin gegangen sein. Die Mutter ist jeden Sonntagmorgen, ist die zum Gottesdienst gegangen. Ja, ja, und sie meinten zur Worringer Straße 64. Nun ja, dann hatte ich die lieben Sänger gebeten, wisst ihr was? An dem Tag der Trauerfeier, da geht ihr alle nochmal in die Leichenhalle, beseht euch die Entschlafene. Wenn einer von euch sie dann kennt, dann sagt uns doch Bescheid. Der Hirte hatte mir nämlich auch noch obendrein aufgetragen, ich kann nicht. Der Priester Röhr kann auch nicht, wegen seiner Arbeit. Der Älteste ist verreist, die Beerdigung musst du schon halten. Das war meine erste priesterliche Arbeit als junger Priester. Da habe ich jemanden beerdigt, den ich nie gekannt. Nur eines hat sich daraus segensreich ergeben. Wir bekamen dann Kontakt mit dieser Familie Michalowski. Sie wurden gar bald apostolisch, sodass aus dem Tode Leben hervorging. So schwer, so schwierig damals diese Trauerfeier zu halten war. So segensreich hat sie sich ausgewirkt. Und wie oft schon ist also gegangen, wenn uns im Leben etwas beschwerlich wurde und erst das Ende abzusehen war, dann haben wir im Nachschauen erkannt, dass Gottes Wege wunderbar sind. So hat der liebe Gott immer wieder aus dem Bitteren das Süße hervorgehen lassen. Wie auch hier in dem Briefe, den Apostel Paulus, kurz bevor er in Rom unter Kaiser Nero enthauptet wurde, an seinen jungen Glaubensfreund und Mitstreiter Timotheus schrieb, dass es durch Leiden zur Verherrlichung geht, durch Tod zum Leben, dass ohne die Leidensgemeinschaft mit Christo keine Lebensgemeinschaft mit dem Herrn möglich ist. Das ist die heilsame Lehre, die wir, wenn wir einmal Trübsal erdulden müssen, uns immer vergegenwärtigen sollten. Apostel Johannes schrieb sie einmal, gleich wie wir mit Christo Trübsal haben, also haben wir mit ihm Herrlichkeit. Golgatha und Ostern sind nicht voneinander zu trennen. Es ist sicherlich nicht angenehm, hier und da auch Leidensweg gehen zu müssen, Schweres zu ertragen, gar Unrecht hinzunehmen, Verleumdung und Verspottung zu erdulden, Sorgen aller Art zu haben, Krankheit und Schmerzen. Und doch, denen, die Gott lieben, müssen alle Dinge zum Besten dienen. Gewisslich auch Kinder Gottes, auch Knechte des Herrn, Apostel Jesu gar, haben alle auch einmal Zeiten durchlebt, wo das Glaubenshaupt gesunken, wo Traurigkeit war, wo Mutlosigkeit sie erfasste. Wer hätte solche Seelenverfassung nicht kennengelernt? Denken wir an Christum Jesum selber, wie sagt es der Apostel Paulus dem mutlos gewordenen Timotheus, dem Mann, der sich so einsam und verlassen fühlte, der nun schon so viele Jahre nicht mehr den Apostel Paulus gesehen hatte, der so jung war in seiner Dienertätigkeit in Christi Werk und dann erleben musste, dass immer mehr Irrlehrer auftraten, die Gemeinde verließen, dass viele sich schämten eines Gekreuzigten, den sie als ihren König priesen, dass viele sich schämten, wenn man erzählte von einem Apostel, der seit Jahr und Tag in Gefangenschaft in Rom sei und sich nicht befreien könnte aus diesen Banden und Fesseln, der ein hilfloser Mensch sei und sich nicht einmal in seinen Gemeinden in Kleinasien blicken ließ. Da schämten sich viele, einen solchen Jesum als König zu preisen, einen solchen Apostel zu haben, der gar nicht mehr die Gemeinden bedient. Schäme dich nicht, Christi Jesu, auch meiner nicht, sagt der Apostel Paulus. Es ist das Wunderbare, dass dieser Knecht Jesu Christi, dem mutlos und verzagt gewordenen Timotheus, nicht etwa gesagt hat, tröste dich mit mir, ich bin selbst in armseliger Lage. Mir geht's noch schlechter als dir. Kein Wort davon. Er berichtet wohl in diesem Briefe, der in der letzten Zeit seiner zweiten Gefangenschaft in Rom geschrieben worden ist, etwa im Sommer des Jahres 66 unserer Zeitrechnung. Da berichtet er zwar, wie allmählich alle, die als seine Gehilfen in Rom tätig waren, nun abgereist seien. Nur alleine Lukas, der Evangeliumschreiber, war damals, als der zweite Timotheusbrief geschrieben wurde, noch in Paulinähe. Alle sind mittlerweile weggegangen. Und es haben mich vor dem Gerichte alle verleugnet, alle die unseren. Keiner der Christen in Rom, deren viele waren, hat aus dem Paulus vor dem Kaiser Nero der Prozess gemacht war, dass er ein Revolutionär sei, dass er wolle den Kaiser stürzen, hat den Apostel Paulus verteidigt. Nicht einer der Christen. Aber Apostel Paulus hat da nicht Anklage geführt. Er sagte, oh, dass wir das doch alle lernen möchten, wenn mal welche aus menschlicher Schwachheit versagen und uns vielleicht enttäuschen. Dass wir dann so handeln möchten, wie das Apostel Paulus damals getan, der schrieb an einen Timotheus, ich rechne es ihnen nicht zu. Er wusste, dass diese Christen, die nicht den Mut hatten, zu bekennen, dass sie zu dem Paulus, ihrem Lehrer, sich bekannten, dass die wohl im Glauben geblieben waren, aber aus Menschenfurcht versagt hatten. Ich rechne es ihnen nicht zu, sagte nicht einmal ein Stephanus, als er zu Tode gemartert wurde, mit Steinen beworfen wurde, bis er sagte: Vater, nimm meinen Geist auf. Ähnliches, wie das Apostel Paulus gesagt hat: Vergib ihnen, rechne ihnen die Sünde nicht zu. Das war Christi Sinn, der am Kreuze leidend, verspottet wurde, dann bat: Vater, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Ich denke an eine Schwester, auch aus jener kleinen Gemeinde, die meine Heimatgemeinde gewesen zur Zeit. Die war aus Hagen in Westfalen nach Reit, das in der Nähe Mönchengladbachs liegt, zugezogen. Und in einem der ersten Gottesdienste, die sie in Mönchengladbach wahrnahm, erschien sie tränenüberströmt, eine noch junge Frau. Sie war an dem Morgen von ihrem Mann, der nicht der Gemeinde angehörte, grässlich zerschlagen worden, weil sie sich wieder einmal aufgemacht hatte zum Hause Gottes. Das wollte er nicht dulden. Und jene Schwester hat oftmals darum viel Böses aushalten müssen. So war sie an jedem Morgen arg zerschunden und zerschlagen zur Gemeinde gekommen. Und als sie dann anschließend nach dem Gottesdienst berichtete, wir saßen zusammen in der Wohnung des Priesters, ach, sagt sie, ich habe das meinem Mann ja nicht übel genommen. Der weiß ja nicht, dass böser Geist ihn treibt. Ich habe es ihm herzlich gerne vergeben. Mein Mann ist sonst ein guter Mann. Seht ihr, lieben Geschwister, wenn Apostel Paulus einstens aus dem dunklen Hintergrund seiner bitteren Erlebnisse, die zweite Gefangenschaft, die vom Jahre 65 bis Ende 66, Anfang 67 dauerte, war eine wesentlich schärfere als die erste. Wenn er aus diesem dunklen Hintergrunde der Marter im Gefängnis, des Verlassenseins von vielen seiner Gehilfen, des Verleugnetwerdens, sonst lieber Glaubensgeschwister, eine solche Freude ausstrahlte, umso heller dieses Bekenntnis des Mutes, der Hoffnung, der Zuversicht, des Hinweises auf die herrliche Zukunft der Kinder Gottes. Einem Timotheus tat das wohl, es tat ihm Not. Der Mann, der so mutlos geworden war, der hatte das große Sehnen, dass er den Apostel wiedersehen möge. In dem zweiten Timotheusbrief hat Apostel Paulus zu dreimalen gleiches Sehnen zum Ausdruck gebracht. Besuche mich doch bald, möglichst vor dem Winter. Es war Ende des Winters, da wurde er enthauptet. Es ist nicht mehr zum Besuch des Timotheus nach Rom zu Paulus hingekommen. Timotheus hat damals die Gemeinden in Kleinasien, nachdem Paulus nach Europa die Missionsarbeit angetreten hatte, in der Gemeinde Ephesus wohnhaft, hat er die Leitung der Gemeinden inne gehabt. Aber noch jung im Glauben, und dann die vielen herben Enttäuschungen, da kam das Verzagtsein. Und da hat nicht irgendein Theoretiker gesagt, nun sei mal brav und mutig und tapfer und hebe mal den Kopf hoch, sondern da hat einer, der selbst in tiefstem Leide gesagt, freue dich doch, leide mit als ein Streiter Christi, die mit Leiden, die werden verherrlicht, denke doch, behalte das im Gedächtnis, was Jesus Christus getan, der gelitten und auferstanden, der für uns in den Tod gegangen, damit wir zum Leben kommen können. Denke an dieses Vorbild, halt das im Gedächtnis, das ist nicht so gemeint, naja, da musst du ab und zu mal denken dran, an diesen Jesus, oh nein. Vergegenwärtige dir immer wieder, was Jesus für uns getan, er der Gerechte für die Ungerechten. Und denke daran, dass er auch für uns hat den Tod bezwungen, damit wir aus allem Leiden, aus aller Sorge, aus aller Not, aus allen Tränen einmal zu ewigen Freuden gelangen können. Leiden wir mit Christo, werden wir auch mit ihm verherrlicht. Das war, was ein Paulus aus diesem dunklen Gefängnis und all den Trübsalen, die er erleben musste, so herrlich strahlend im Geiste Christi, so glaubensfreudig dem jungen Timotheus schrieb. Ihr lieben Geschwister alle, die Zukunft der Kinder Gottes ist immer gut, wenn sie sich ausrichten nach dem Vorbilde Jesu Christi. Nun weiter will ich jetzt heute Morgen nichts sagen. Den Aposteln Kindler aus der Schweiz, Kröner aus Holland und Apostel Rabe aus Karl-Marx-Stadt möchte ich Gelegenheit geben, dass wir ihr Herz uns öffnen und uns auch eine Hilfe im Glauben sein mögen. Leider muss ich euch sagen, dass Apostel Ludwig trotz sehr intensiver Bemühungen, Einreisebewilligung nach hier zu erhalten, solche nicht bekommen hat. Dass er aber mit uns innig herzlich verbunden ist. Die überseeischen Apostel wissen auch um unser Zusammensein. Und so ist es so, wir sind miteinander verbunden, einer in Christo. Nicht nur die Lebenden, auch die Entschlafenen, die Heimgegangenen, die herüberleuchten mit herrlichem Vorbild, dem wir nacheifern wollen. Ist denn ein Leid so groß, als dass es nicht überstrahlt würde durch die Auferstehungstat Christi? Durch sein Leiden, das für uns Herrlichkeit hat, als Frucht gezeugt. Alle Leiden der Christen verblassen, wenn die Herrlichkeit der Kinder Gottes im Erscheinen Christi und Heimholung der Seinen zu ewiger Liebes- und Freudengemeinschaft kommen wird. Nun möchte ich Apostel Kindler bitten, dass er uns sage, was sein Herz bewegt. Die Sänger singen wohl auch ein Liedchen.